Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Vorwärts nach Weit Podcasts hier bei meinsportpodcast.de. Ja, wir sprechen heute über das Auswärtsspiel in Kiel, welches am Samstag um 13 Uhr angestoßen wird. 96 reist als Spitzenreiter nach Kiel und ja, wir sind euphorisch. Ich habe vorhin im Kicker gelesen, die Stimmung in Hannover wäre zwar nicht euphorisch, aber sehr optimistisch. Ich glaube, die haben unseren Podcast nicht gehört. Also und es gibt ja auch einen, der ist ja der Meister der Euphorie. Und das ist der André. Guten Abend, André. Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend. Tatsächlich ist meine Euphorie auf den Tiefstpunkt gefallen, nachdem ich den schändlichen Verrat von Dennis ertragen musste, der im Quick and Dirty einfach gesungen hat, wodurch die Rollenverteilung ganz klar auf meiner Seite ist. Und daher, lieber Dennis und auch lieber Ferdi, hört es euch an. Am Kap der guten Hoffnung ist er nun dabei. Ibe Okon, ei, 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 ei.
Ja, darüber sprechen wir auch noch. Dann jemand, der vielleicht auch aktuell mit ein bisschen, ja, vielleicht stolz geschwellterer Brust so ein bisschen durch die Gegend läuft, ist Chris. Chris, bist du auch euphorisch?
Also der euphorischste hier in dieser Runde ist in der Regel Tobi, der ja auch diese 5-0-Siege immer tippt. Ich glaube, der schlägt hier alles. Und ich glaube, der hat auch schon den Balkon gebucht. Wenn er dann aus seinem wohlverdienten Urlaub zurück ist, kann er das dann selber nochmal kommentieren. Meine Brust ist, also ich bin schon sehr zufrieden mit dem Start, gut, mit einer Ausnahme, über die wir ja nicht mehr reden müssen, aber also jetzt euphorisch, ich bin vorsichtig optimistisch, mir gefällt das sehr gut, was ich jetzt sehe und ich hoffe, das hält an.
Das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Das ist von wahrer Euphorie, so wie wir sie von Tobi kennen, ja gar nicht mehr so weit entfernt. Ja, jemand, der, sagen wir mal, von Natur aus vielleicht eher taktisch und, ich sag mal, diszipliniert euphorisch ist, ist unser Experte für den Gegner ganz besonders und für alles, was da so mit zusammenhängt, Luca. Hallo Luca, schön, dass du wieder da bist.
Guten Abend, Olaf. Ja, ich bin eigentlich eher Zweckspessimist, weil dann kann man nicht enttäuscht werden. Ich habe es aber versucht, die letzten zwei Saisons so ein bisschen abzulegen. Und nachdem ich hier ja im DFB-Pokal mit meinem 5-0-Tipp, um es nicht noch weiter zu vertiefen, ordentlich gelandet bin, habe ich dann ja letzten Kicktipp-Spieltag schon wieder gut Meter gemacht. Und bin aber doch, also ich wurde nach dem Spiel, nachdem ich mich mit André und John noch wunderbar getroffen und gegessen und geschnackt habe. Ich muss übrigens sagen, ist nicht so schlimm, wie mir immer erzählt wurde. Wo ich noch gefragt von der Freundin, die ich getroffen habe, wieso meine Einschätzung ist. Und ich habe nichts zu meckern. Es ist einfach schön momentan. Es macht Spaß.
Ja, es ist so ein wohliges Gefühl, was man länger nicht mehr hatte. Ne? Man macht sich weniger Sorgen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon wieder fast vergessen, dass wir mal einen Spieler hatten, der Wörl hieß. Das ist ja seit letzten Sonntag auch erledigt. Also ich muss auch sagen, ich versuche nicht so euphorisch zu sein. Das überlasse ich dann doch lieber unserem lieben Tobi. Aber na gut, jetzt müssen wir mal schauen. Wir reisen nach Kiel. Die sind ja vielleicht auch noch etwas weniger euphorisch als wir hier, obwohl sie ja nach einem, sagen wir mal, eher nicht so guten Start mit zwei Niederlagen ja zumindest im DFB-Pokal gewonnen haben. Das haben sie uns voraus und auch das letzte Ligaspiel siegreich bestreiten konnten. Nun ist ja Kiel abgestiegen aus der Bundesliga. Bei Bundesliga-Absteigern, da sagt man ja immer, also da, das sind dann mit ja auch immer so die Favoriten dann für die zweite Liga. Luca, was hat sich denn bei Kiel so getan? Müssen wir da Angst haben oder haben die auch wahrscheinlich einen Umbruch gehabt? Und wie sieht denn das so jetzt aus?
Also sie haben schon eine Menge Transferbewegung gehabt. Insgesamt gab es 14 Zu- und 13 Abgänge. Wobei man aber sagen muss, wenn man sich die Startelf der letzten Spiele anguckt, und ich beziehe mich da auch auf das 2:0 im Pokal in Homburg, ich möchte behaupten, das hätten wir auch gewonnen, sind gar nicht so viele Neuzugänge, aber tatsächlich in der Startelf. Also ich erwarte auch später dann tatsächlich nur 3 und der Rest ist, sage ich mal, ein Stamm, der auch noch aus der Bundesliga da geblieben ist. Man erkennt aber ganz gut, dass es auch an dieser Transferphase wieder, was quasi Kiels Transferpolitik ist, weil sie haben sich wahnsinnig verjüngt. Also Kiel hat mittlerweile den 4. Kader der Liga, wir übrigens den 3. möchte ich mal kurz erwähnen. Und sie haben wirklich ganz, ganz viel Erfahrung auch abgegeben. Ich meine, mit Benny Pichler, der 27 ist, ist ja auch jemand zu uns gekommen zum Beispiel. Jonas Sterner ist jetzt wieder eher ein jüngerer Spieler, aber naja. Und gut, sie haben einen 34-Jährigen geholt, aber ich glaube, das ist echt nur so quasi so als Erfahrungsspieler. Und der Rest der Neuzugänge ist maximal 23. Also sie haben schon dann doch sehr auf die Jugend gesetzt. Und weil sie das in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, haben sie jetzt halt eine Mannschaft, die schon, oder haben sie jetzt Spieler, die schon länger bei Kiel sind und jetzt halt in ihr bestes fußballerisches Alter kommen. Also es gab schon ordentlich Bewegungen, aber trotzdem sind es immer noch, ja, irgendwo dieselben Spieler, denen Marcel Rapp vertraut.
Okay, das heißt also, mit so 8 Neuzugängen in der Startelf können wir bei Kiel also demnach eher nicht rechnen. Da setzt man schon noch auf einen Stamm, den man aus der Vorsaison hatte.
Kann man so sagen, ja. Mhm. Also, was ich in Kiel immer spannend finde, die haben gefühlt jedes Jahr einen neuen Keeper. So ist es auch dieses Jahr wieder. Also, die haben mit Jonas Krumrei sich einen 21-Jährigen von RB Salzburg geholt. Der steht mittlerweile im Tor. Und ansonsten sind es aber wirklich so 1-2 Spieler, wo man aber schon auch sagen kann, da haben sie keine schlechten Deals gemacht. Also ich habe ja Kiel auch auf 3. Mhm. Und ich finde auch die Transferphase von dem, was ich gesehen habe, gibt mir irgendwo recht, weil sie haben ja ein paar Stammspieler abgegeben. Ich meine, Schuto Maschino spielt jetzt bei Gladbach, Nicola Rembeck beim HSV. Also ist auch eine Menge in der Bundesliga geblieben, sage ich mal. Aber größtenteils haben sie sonst nur so Rotations- oder Backup-Spieler verloren, die halt dann aber auch schon in höherem Alter waren und haben dafür halt sehr viel Talent und auch Stammspieler dazu gewonnen. Beziehungsweise haben sie jetzt in der letzten Woche oder in den letzten 2 Wochen haben sie noch Adrian Kapralik geholt und Frederik Rössling, die sind 23 und 19. Die sind halt noch sehr neu, haben aber durchaus das Potenzial zu Startelf-Spielern. Aber dadurch, dass sie halt noch nicht so lange da sind, spielen sie jetzt wahrscheinlich erstmal nicht.
Okay. Ich glaube, das wäre aber so eine Art Umbruch, den André kritisieren würde, wenn er bei uns stattfinden würde. Wenn man halt viele, viele Transfers macht, viele Leute abgibt, viele Leute dazu gewinnt und dann tauchen vielleicht nur, also wenn du recht haben solltest, Luca, die 3 Veränderungen in der Startformation auf. Und wenn man das dann kombiniert mit dem durchaus wackeligen Start, den Kiel ja hatte, mag ich André unterstellen, und er darf mir gerne widersprechen, dass er das auf jeden Fall kritisieren würde, weil er dann sagen würde, das sind dann nicht die Transfers, die die Mannschaft wirklich anscheinend effektiv in der ersten Elf verstärken sollten.
Da kann ich dir gar nicht widersprechen, weil tatsächlich ist es so. Und ich sehe auch bei Kiel tatsächlich ein etwas strukturell größeres Problem. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt doch eindeutig, dass die Absteiger aus der Bundesliga zwar alle, wie Olaf sagt, völlig zu Recht auch in Anführungszeichen Favoriten auf den Wiederaufstieg sind, jedoch es alle sehr, sehr schwer haben und es immer nur geschafft haben, wenn tatsächlich andere Mannschaften aus der zweiten Liga nicht mehr in die Nähe ihrer Leistungsobergrenze gekommen sind. Jetzt sehen wir zum Beispiel, die Saison ist noch jung, ja, aber wir sehen ja zum Beispiel ein Hannover 96, was gewisse Ambitionen hat und was von Anfang an Punkte vorlegt. Und wenn das jetzt auch 2, 3 andere Mannschaften auch machen, dann sehe ich für Kiel da den Zug abfahren, bis die sich gefangen haben, akklimatisiert haben an die zweite Liga, die 9 Leute vielleicht ja noch eingebaut haben, ist so viel Zeit verstrichen, dass sie quasi oben nicht wirklich tief mit eingreifen können. Und das kann natürlich bitter werden. Viele Mannschaften haben es erlebt. Schalke, Hertha, HSV, Hannover leider auch. Also von daher, ich bin bei dir, Chris. Wenn du absteigst und neue Spieler holst, müssen die sofort zünden. Ansonsten läuft dir die Zeit weg.
Wobei man aber sagen muss, dass viele Mannschaften, die letztes Jahr ja oben mitgespielt haben, mit oben meine ich jetzt einfach mal die ersten 8 Plätze, auch gerade so diesen Startschuss irgendwie verpennt haben, wenn du so auf die Tabelle guckst.
Und ja, weil die gegen uns Düsseldorf spielen mussten.
Ja, gebe ich dir recht.
Ja, gut, okay. Ja, ich sehe es vielleicht auch eher so ein bisschen als so ein, also weniger als ein Umbruch bei Kiel, als mehr so eine perspektivische Kaderbereinigung sozusagen. Also, ne, das würde ich, Luca, du nickst, das siehst du wahrscheinlich ähnlich. Ja, dann werden wir noch mal konkreter, Luca. Wie sieht es denn da so aus? Was können wir denn so von Kiel so taktisch, formationstechnisch und spielertechnisch so erwarten?
Ich möchte noch kurz erwähnen, dass André hier am ersten Spieltag auch saß und moniert hätte, es würden in der Startelf nur Enzo und 10 neue stehen. Also es gibt auch das.
Hey, das habe ich nicht moniert. Oh. Moment. Das habe ich festgestellt. Und ich habe gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt, außer bei Mannschaften, die halt abgestiegen sind, so dritte Liga damals und so. Im Gegenteil, es ist super mutig. Und ich habe gesagt, wenn das nicht klappt, dann wird das echt ein Riesenproblem für den Trainer. Umso erfreuter bin ich, dass das ja schon direkt mit Punkten auch geklappt hat. Ich hätte mir nicht ausmalen wollen, bei dem Potenzial unserer Mannschaft, wenn das warum auch immer nicht geklappt hätte und wir vielleicht jetzt nur 2 Punkte gehabt hätten. Also von daher, ich bin top zufrieden und bin für jeden einzelnen Spieler froh und ich setze noch einen drauf, Luca, und dann bist du wieder dran. Aus meiner Sicht können aus dem letztjährigen Kader noch ein paar Leute gehen. Der Momolu, der Nielsen, der Rochelt. Also da fallen mir schon noch ein paar ein.
Ja, der Momolu, ja, lass mal Hertha weiter da unten stehen, dann wird Stefan Leitl schon seinen norwegischen Leitwolf an die Spree holen.
Ja, das denke ich auch. Ich meine, ich fände es schade, weil ihr wisst ja alle, ich bin großer Fan von Howie. Aber wir sind, wenn ich ehrlich bin, ist es natürlich sportlich gesehen tatsächlich kein Verlust, das muss man ganz ehrlich sagen. Momolu wurde ja heute in der Pressekonferenz tatsächlich von dem Herrn von der Bild-Zeitung, glaube ich, schon so nach Bielefeld geschrieben. Also der war schon auf dem Weg nach Bielefeld, laut dem Kollegen da. Naja, mal gucken. Ja, Luca, aber was erwartet denn unsere glorreichen Roten und was kann sich denn Howie Nielsen von der Bank anschauen am Samstag, so wie die Kieler so spielen?
Ich möchte noch ganz kurz eine Sache sagen. Stefan Leitl hat auf der Pressekonferenz den Transfersommer für die Hertha für beendet erklärt. Er hat gesagt, es gibt keine Transfers mehr. Also da kriegen wir Howard Nielsen leider nicht mehr weg.
Der alte Fuchs, anyway.
Das macht er. Keine Winterpause. Es gibt auch keine Winterpause. Wenn die im Dritten stecken, dann wird er sich erinnern, wo die Qualität auf der hoffentlich Tribüne sitzt.
Anyway.
Wir werden sehen.
Ich hatte ja schon gesagt, es treffen die dritte und die viertjüngste Mannschaft der Liga aufeinander. Trainer der Kieler Störche ist Marcel Rapp. Und so wie gefühlt 90% dieser Liga lässt auch er ein 3-4-3 spielen. Wir spielen auch ein 3-4-3. Ich darf da also gar nicht so despektierlich drüber reden. Es ist aber in den taktischen Kniffen dann doch sehr unterschiedlich zu dem, was wir spielen, sage ich mal. Weil er spielt mit einer relativ statischen Dreierkette und dann ganz, ganz, ganz breiten Außenverteidigern. Also die sollen wirklich die Breite halten, sollen das ganze Spiel über quasi nur die Linie runter, hoch und runter laufen. Und die Spieler, die dann weiter vorne stehen, sollen alle quasi eher das Zentrum attackieren. Also dann die beiden Flügelspieler gehen eher invers. Bei uns ist es ja dann doch eher andersrum, dass die Außenverteidiger invers gehen und die Flügelspieler dafür breitstehen. Also es ist ein 3-4-3, aber dann doch auch schon mit, ja, Unterschieden. Kiel ist damals aufgestiegen mit, ich habe mir hier aufgeschrieben, Slomka-Fußball, in Anführungsstrichen. Ich hatte Kiel immer so im Gedächtnis als die beste Kontermannschaft der Liga eigentlich. Die standen hinten relativ solide. Klar, die konnten auch was mit dem Ball. Aber fast jeder Angriff ging wirklich in einem Heidentempo nach vorne. Das war schnell, das war direkt, das war vertikal. Und es war ehrlicherweise ganz schön auch irgendwo anzusehen. Und dadurch, dass der Trainer noch derselbe ist wie damals, sind sie diesem Stil irgendwo ja treu geblieben. Ich habe jetzt so ein bisschen mal, ich finde, das geht nach den ersten 3 Spieltagen schon so das erste Mal, mir so ein paar Statistiken angeguckt. Und wenn man sich das anguckt, Kiel hat die zweithöchste Laufdistanz der gesamten Liga, die zweitmeisten intensiven Läufe und die meisten Sprints. Also das spricht eindeutig nochmal für diesen ja sehr intensiven, nach vorne schnell orientierten Fußball. Die zweitmeisten Sprints hat übrigens Hannover 96. Also man kann das auch mit Ballbesitz kombinieren. Genau. Ansonsten ist es aber wirklich, also es ist eine hohe Intensität mit Fokus auf Kompaktheit, Vertikalität und dann, wie gesagt, breiten Außenverteidigern, inversen Flügeln in seinem wunderschönen 3-4-3. Ich muss aber sagen, obwohl ich jetzt Kiel, ja, ich würde schon sagen, gelobt habe, haben sie die ersten beiden Spiele verloren. Das erste Spiel in Paderborn haben sie in 90+9 verloren. Also da hätte man auch einen Punkt holen können, fairerweise. In Bielefeld sind sie dann ganz schön unter die Räder gekommen, haben aber auch einen Freistoßtor kassiert. Also auch, sag ich mal, eher unglücklich. Die Art und Weise passt schon. Man muss aber sagen, auch was ich mir so letztes Wochenende, ich habe es mir dann live angeschaut, weil sie ja am Sonntag gespielt haben. Wenn die vorne sind, dann ist die Konterabsicherung schon, puh, also ich sag mal, gewagt. Also wenn sie mal nach vorne kommen, dann ist vor allem auf den Außen ordentlich Platz. Und ich sage mal so, wenn die Außenverteidiger von Kiel hochrücken und die zentralen Mittelfeldspieler auch dann teilweise die letzte Kette attackieren, da haben wir durchaus Spieler, die das ausnutzen könnten. Ich möchte mich von vorhin zitieren, den Goat aus Sierra Leone zum Beispiel. Und was man aber auch noch sagen muss bei Kiel, die Chancenverwertung ist es noch nicht. Also die haben sich auch schon, auch in Paderborn, einige Chancen rausgespielt, haben es aber nicht reingemacht. Jetzt letztes Wochenende in Fürth stand es lange 1-0, haben ein frühes Tor gemacht und haben dann 90 plus Schlag mich tot durch einen Außenverteidiger. Keeper war mit vorne noch einen Konter gefahren, haben dann das 2-0 reingemacht. Und die versuchen sich jetzt gerade so, ja, würde ich sagen, in den Flow reinzuspielen. Soll ich dann gleich mit der Startelf weitermachen?
Das hört sich erstmal schon mal ganz gut an. So. Ich höre, da gibt es Lücken dann für uns, wenn wir gegen die spielen. Das finde ich schon mal super. Genau, ja, wie sieht es denn personell so aus? Wen können wir denn da so auf dem Platz erwarten?
Ja, wie schon erwähnt, haben sie einen neuen Keeper. Das machen sie ja gerne. Im Tor ist Jonas Krumrei, wie gesagt, aus Salzburg geholt. Und dann die Dreierkette davor, da sind wir zum Beispiel schon wieder in dem Bereich, wo ich sage, da ist Kiel sich treu geblieben. Das sind Spieler, die kennen sie schon. Das ist von links nach rechts Komenda, Johansson und Zeck oder Zeck. Ich habe jetzt nicht ganz genau rausgefunden, wie man den ausspricht. Aber das sind auf jeden Fall die drei Innenverteidiger, die spielen. Linker Schienenspieler ist Tolkien, nicht JRR, sondern...
Den Namen mag ich.
Ich wollte gerade sagen, ich hab den Gesichtsausdruck ganz genau gesehen. Aber wie gesagt, nicht JRR, sondern, wie hieß er denn? John Tolkien. Und ja, dann der Rechtsverteidiger. Also generell muss man sagen, die linke Seite hat jetzt auch in den letzten beiden Spielen jeweils getroffen. Sowohl der linke Schienenspieler als auch der linke Außenverteidiger. Und auf der rechten Seite, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil da gibt es super viele Optionen, für die sich Maserab entscheiden könnte. Letztes Spiel ist als Rechtsverteidiger gestartet Alexander Bernhardsson. Der ist aber eigentlich eher rechter Flügelspieler. Also es wäre so ein bisschen wie wenn bei uns Kaon Yoko da hinten rechts verteidigen würde. Normalerweise hat er gespielt Lasse Rosenboom, beide auch schon länger da. Es gab jetzt heute aber auf der Pressekonferenz auch schon Andeutungen, dass da auch Kapralik spielen könnte, den sie jetzt neu verpflichtet haben, also Adrian Kapralik. Ich würde, wenn ich mich festlegen müsste, aufgrund der Art und Weise, was für ein qualitativ hochwertiger Gegner auf Kiel zukommt, mit Rosenboom rechts rechnen und mit Tolkien links. Sollte da aber Bernhardsson stehen, würde es mich auch nicht überraschen, ehrlicherweise. Und dann kommen wir zu den zum Mittelfeld. Das besteht einerseits aus Magnus Knudsen, auch schon länger da, kennt sich also in Kiel schon aus, und aus Robert Wagner, den haben sie von Freiburg geliehen und hat tatsächlich bei Freiburg 2 noch mit Enzo Leopold zusammengespielt und mit Kenneth Schmidt. Da kommt es also schön im Mittelfeld zu einem Duell von Spielern, die sich kennen. Die finde ich ja immer sehr spannend, sowas, weil ich habe auch das Lautern-Spiel geliebt, als Marlon Ritter an Boris Thomiak geraten ist. Das war ein Fest.
Und ja gut, das ist ja auch mal ein Highlight, ne? Also wenn die miteinander treffen, also das sind ja auch,
stimmt schon.
Also, das mag ich auch gerne, ja.
Ja, das ist wie so eine Diskussion am Samstagabend am Raschplatz.
Genau.
Also ich meine, Wagner und Leopold sind jetzt wahrscheinlich beides nicht so die Hitzköpfe, weil Wagner auch noch relativ jung ist, also er ist 22. Aber da stelle ich mich eigentlich auf ein schönes Duell vor. Ja, und dann kommen wir vorne links zum, Königstransfer und wahrscheinlich auf Anhieb besten Spieler in diesem Kader, seitdem Schuto Maschino weg ist. Und das ist Jonas Terkelsen, der spielt vorne links, ist ein 22 Jahre alter Norweger, mit dem könnte sich ja der Harvard mal anfreunden zum Beispiel.
Da haben wir ja wieder einen Norweger, sehr schön.
Also ich muss generell sagen, Kiel hat super viele Spieler aus den nordischen Ländern, seines Dänen, seines Schweden, seines Finnen, seines Norweger. Das ist
auch nah dran, ne?
Ja, ich finde es auch eigentlich ganz geil, weil es halt so ein Nordclub ist.
Flensburg beim Handball.
Genau. Ja, so ungefähr, genau. Nee, aber also Jonas Terkelsen, den haben sie geholt aus, ich komme anscheinend in keinem Podcast ohne aus, Strømsgodset. Ich hoffe, das hat soweit geklappt. Aus der norwegischen Liga und naja, man würde jetzt eigentlich nicht so viel von einem Spieler aus der norwegischen Liga erwarten. Aber der hat, wie gesagt, die letzten beiden Spiele getroffen und ist, boah, also der hat schon Qualität, der Junge. Dann auf der anderen Seite würde ich Steven Skripski erwarten. Den kennt man noch aus der Bundesliga, hat ja auch lange, ich glaube, Bremen gespielt. Ist auch mittlerweile Kapitän, also den wird er wahrscheinlich nicht rausnehmen. Passt dann auch wieder eher dazu, ich sehe keinen Steven Skripski, der irgendwie die Linie hoch und runter läuft. Deswegen passt das wieder eher, dass der sehr invers spielt. Oder da könnte auch der Kapralik spielen. Ich würde aber erstmal mit Skripski als Kapitän rechnen. Ja, und vorne Stürmer Phil Harris. Den haben sie ja aus der vierten Liga, glaube ich, geholt und hat dann direkt Bundesliga gespielt, hat da auch getroffen, ist geblieben und ist wahrscheinlich, meiner Meinung nach, nach Tackleson wahrscheinlich der zweitbeste Spieler in diesem Kader. Also die Stärken sind meiner Meinung nach schon ganz klein der Offensive und vor allem auf der linken Seite. Also Wagner spielt wahrscheinlich linken ZM, Tolkien spielt Linksverteidiger, Tackleson spielt linker Flügel. Also vor der linken Seite, da habe ich schon Respekt, muss ich sagen. Auch wenn wir natürlich die weitaus bessere Mannschaft haben.
Also wollte ich gerade sagen. Ja, das sieht das schon, ja, die linke Seite sieht schon ganz gut aus. Ja, André, sag mal, macht dir das Angst oder
nö. Bist
du immer noch? Nö.
Nö, also macht mir keine Angst. Wir sind auf jeden Fall spielerisch, individuell Klassen besser als im letzten Jahr. Kiel ist, was ich vorhin schon gesagt habe, aus meiner Sicht noch gar nicht wirklich angekommen in der zweiten Liga. Klar sind das alles enge Dinger in der zweiten Liga. Ich meine auch jedes Spiel von uns, obwohl zum Beispiel nur das letzte Spiel gegen Magdeburg, wir waren haushoch überlegen und trotzdem können die früh das 1-0 machen, ist es ein anderes Spiel. Sie können nach dem Elfmetertor noch glücklich einen machen, ist es ein anderes Spiel. Das ist halt eng. Aber ich denke, also Angst brauchen wir nur wirklich nicht haben, schon gar nicht vor Kiel. Tatsächlich sollte Kiel sich ein bisschen sorgen, denn wenn die gegen Hannover 96 nicht punkten, ja, dann sind die auch in einem Strudel drin, in der Diskussion drin. Und tja, für die ist also ein bisschen mehr Druck auf den Kessel als für uns. Ich will dem Tipp noch nicht vorweggreifen, aber ich würde mich tatsächlich auf ein Unentschieden freuen. Und ich glaube, mit der Einstellung kann man tatsächlich hinfahren. Und dann, wenn mehr bei rumspringt, Konter, Luca hat es angesprochen. Warum denn nicht? Also ich bin da verhalten optimistisch und freue mich auf das Spiel.
Ja, Chris, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht das so nach dem Ganzen, was Luca jetzt eben gesagt hat?
Also ich freue mich, dass Kiel eine Mannschaft ist, die junge Spieler verpflichtet und da perspektivisch arbeitet. Ja, die beiden Spieler, die er da hervorgehoben hat, die finde ich auch ziemlich gut. Aber tatsächlich hat Hannover in mir etwas geschaffen in den ersten drei Saisonspielen, was ich seit vielen, vielen Jahren vermisst habe, nämlich das Gefühl, dass 96 sich nicht nach dem Gegner orientiert, was die Aufstellung, was das eigene System betrifft, was die eigene Herangehensweise an ein Spiel betrifft, sondern so viel Qualität momentan schafft, auf den Platz zu bringen, dass sich der Gegner relativ zügig an uns orientieren muss. Und auch wenn wir in Kiel auftreten, glaube ich, das wird ähnlich laufen. Luca hat es vorhin ganz toll beschrieben, was die Absicherung betrifft, wenn Kiel mal nach vorne geht. Das werden sie müssen, weil sie im eigenen Stadion spielen. Und wenn dann die Räume hinten da sind, dann haben wir genau die Spieler wie Bundo, die das halt auch gnadenlos mit ihrem Tempo ausnutzen können. Und ich muss André widersprechen, dass ich nicht zufrieden wäre, wenn wir nur einen Punkt mitnehmen. Also ich möchte mehr, weil ich aber auch einfach sage, wir haben jetzt ein bisschen Rückenwind, den brauchen wir auch, weil wir, also hätten wir ihn nicht, würde uns dieses Erstrundenaus im DFB-Pokal auch ganz schöne Beule in die Rüstung schlagen. Wenn wir das schaffen, über die ersten 5-6 Spiele, und danach kommt Hertha, Freunde, wenn wir das schaffen, in den ersten 5-6 Spielen aufrechtzuerhalten, dann können wir hier richtig Rückenwind und richtig Fahrt aufnehmen.
Ja, von daher müssen wir auch natürlich euphorisch nach Kiel fahren. Zu Kiel nochmal, ich habe gesehen, ist mir heute so aufgefallen, auch während der Pressekonferenz, als gesagt wurde, wie viele 96 Fans da mitreisen. 1500, Auswärtsblock war, glaube ich, sehr schnell ausverkauft, habe ich gehört. Also nochmal.
Es war ein Krieg.
Ja, Luca, also, du fährst auch hin, ne? Du bist
wir aber, haben versucht, 5 Karten zu kriegen, wir haben 2 bekommen.
Oh, meine Güte. Naja, immerhin. Aber du bist auf jeden Fall da. Ja, es passen auch nur 15.000 ungefähr rein. Jetzt habe ich mal irgendwann mal gehört, dass so für bestimmte Ligen bestimmte Größen so, naja, vorausgesetzt sind. Sind 15.000 für die Bundesliga okay? Oder gab es da eine Sondergenehmigung? Oder liege ich da völlig verkehrt? Also,
soweit ich weiß, spielt Kiel sogar zweite Liga mit einer Sondergenehmigung. Also dieses, ich war ja nun auch schon ein paar Mal da und die VIP-Tribüne ist nun wirklich spannend. Also ich würde behaupten, auf TSV Havelse-Niveau. Und sie haben jetzt zwar einen neuen Auswärtsblock oder der Auswärtsblock wurde jetzt verschoben, aber dieses Stadion, also Bundesliga hat es auf jeden Fall eine Ausnahmegenehmigung und ich meine, es hat auch immer noch eins für die zweite. Also es ist wirklich,
aber der Rasen ist top. Die sind doch seit vielen Monaten dabei, diesen Stadionumbau, Ausbau zu planen und hadern oder strugglen da, glaube ich, auch so ein bisschen mit der Stadt. Aber zumindest 10.000 Plätze mehr sind da, glaube ich, in der Planung, im Entwurf. Und damit müsste man ja auch sagen, sind sie ja gar nicht mehr so weit von Leverkusen dann auch weg.
Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt. Naja gut, okay, so viel zu Kiel. Bevor wir jetzt nun endlich zu unser aller Lieblingsverein kommen, machen wir erstmal eine kurze Pause.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari.
Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
So, da sind wir wieder und jetzt geht's endlich um 96. Ihr habt ja schon wahrscheinlich sehr lange darauf gewartet, aber nichtsdestotrotz auch mal schön, immer mal so ein bisschen was ausführlicher über den Gegner zu hören. Meine Euphorie ist da jetzt schon wieder so ein bisschen am Schwanken, aber nein, ich bleibe dabei und ich bleibe da auch bei Chris. Also wir müssen einfach diesen Schwung weiter mitnehmen und nach allem, was ich so gehört habe, heute auch während der Pressekonferenz, ist die Mannschaft da auch immer noch voll dabei. Und ja, ich hatte es vorhin schon erwähnt, das Kapitel Wörl ist nun endlich abgeschlossen seit letzten Sonntag, dann auch quasi direkt nach unserem Spiel. Ich glaube, vor dem Spiel von Bielefeld am Sonntag haben sie das schon mal netterweise dann bekannt gegeben, dass das tatsächlich was wird. Also wir dann letztendlich auch. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Wir haben aber noch einen Vertrag verlängert von Kolja Udene. Der hat mal eben verlängert bis 2028. Auch ein Spieler, der bei uns ja unterschiedlich mehr oder weniger gut gesehen wird, aber durchaus ein Spieler vielleicht auch noch mit Perspektive. Aseko, der stand schon zum zweiten Mal in der Kicker-Elf des Tages. Auch ein Spieler, den wir sicherlich auch in unserer aller Aufstellungen haben. Und witzigerweise ist der in der Elf des Tages gelandet in zwei Spielen, wo er nicht durchgespielt hat. Also auch, das spricht auch nochmal für seine Leistung, würde ich sagen. Ja, und André, dein Lieblingsspieler, Imo Okon, du hast es vorhin schon angesungen.
Moment. Ola, warte.
Ja. Oh, Verzeihung.
Einen habe ich noch. Es wird. Bitte. Ich möchte, dass ihr ihn sacken lasst und vielleicht wird das, pass auf. Kopfball stark und immer frei, Imo Okon, eieiei. Oder? Das wär's doch. Also, oder?
Ja, das klingt, da kann man drauf aufbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das, müssen wir mal Luca fragen, wie er die Chancen sieht, dass das zu einem neuen Fangesang wird. Aber also ich freue mich trotzdem. Ich bin gerne dabei, ja. Wie sieht es denn so aus bei euch? Also die Spieler, die verletzt waren oder die ein bisschen angeschlagen waren unter der Woche, selbst Hussein Şakrun, haben wohl alle mehr oder weniger trainiert. Also wir haben theoretisch im Kader alle Möglichkeiten für den Samstag, aber ich rechne trotzdem damit, dass wir vielleicht gar nicht so viel verändern werden. Vielleicht schauen wir uns das einfach mal von hinten nach vorne mal an. Also ich glaube, beim Torwart, da können wir ganz schnell einen Haken hintermachen. Gibt es da irgendjemanden, der jemand anders als Noll da sehen will? Also bisher scheint der auch durchaus unsere Erwartungen ja vielleicht schon so ein bisschen sogar zu übertreffen. Also man hat ja immer
Olaf,
so ein bisschen.
Aber jetzt mal ehrlich, also
wir kennen das ja nicht.
Wir überhaupt nicht. Also ich glaube,
es Nein.
Direkt weiter, solange der sich nicht verletzt oder genau. Vor die U-Bahn läuft, brauchen wir darüber nicht mehr diskutieren.
Genau.
Der Drops ist gelutscht.
Ich möchte eine Kleinigkeit anmerken.
Ja.
Ich weiß noch, als es hieß, Nahuel Neu wird hier Torhüter, wurde so getan, als könnte er keinen Ball halten. Ich möchte es nur mal so in Raum werfen generell. Ich finde, aber er hat mittlerweile...
Keine hier Anwesenden.
Nee. So, das war so, aber generell manchmal der Tonus, wo dann Statistiken rausgekramt wurden mit, ja, der hat letzte Saison, hat er mehr Tore, also es gibt ja mal diese Statistik von wegen, wie viele Tore hat ein Keeper verhindert und dann wurde dann gesagt, na, der hat
die aber, Excel-Tabelle.
Ja, genau. Der hat dann mehr Tore kassiert, als er eigentlich hätte kassieren sollen und sowas. Bisher, Bombenjob. Hat letzten Spieltag, glaube ich, sogar einen ganzen XG verhindert oder so. Ich meine, der Elfmeter ist da natürlich förderlich. Aber keine Diskussion. Also
es ja, ist ja. Nee, es ist auch, also da gibt es auch keine Diskussion. Also wir müssen uns daran gewöhnen, an dieses andere Torwartspiel und das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Ja, Dreierkette Abwehr. Ich würde sagen, da tut sich gar nichts. Mitte Tomiak, links sehe ich ja immer Okon und rechts Gita, in welcher Rotation auch immer. Gibt es da irgendwelche anderslautende Meinungen, außer dass André vielleicht jetzt doch wieder irgendwie eine Viererkette möchte? Nein?
Ich bin mir nur, also ich finde es super schwierig, weil ich weiß nicht, wer links und wer rechts spielt. Ob Gita links spielt und Okon rechts oder andersrum, weil eigentlich
ist es doch egal, solange die das wissen, ist das doch gar nicht so entscheidend für uns, oder nicht?
Ja, das stimmt, aber mich würde es halt super interessieren, wie Christian Tietz da denkt, weil er hat diese Saison schon alles gemacht. Er ist am ersten Spieltag gestartet mit Okon links, hat dann auf Düsseldorf reagiert, hat gesagt, deren stärkere Seite ist die rechte, hat dann Gita nach links geschoben. Jetzt ist bei Kiel eigentlich wieder die stärkere Seite die linke, also geht dann Gita wieder nach rechts und Okon wieder nach links oder bleibt es jetzt erstmal so? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle.
Also ich habe den Standard, die Standard Positionierung eigentlich immer so gesehen, dass Okon links spielt und Gita rechts. Und in Ausnahmefällen, ne, wir waren ja vorhin schon dabei, dass Christian Tietz sich eigentlich nicht so sehr nach dem Gegner richtet, aber so ein bisschen punktuell ja schon. Da sehe ich Okon eigentlich links. Aber wir sind uns trotzdem alle einig, dass Okon aufs Feld gehört. Und wir werden wahrscheinlich dann auch wieder irgendwann blank sehen, so er denn im Kader steht, wovon ich stark ausgehe. Aber ich denke, die Dreierkette wird so bleiben, wie sie da ist. Ja, zum Mittelfeld, da haben wir natürlich zentral. Da geht wahrscheinlich auch kein Weg an Leopold und Aseko vorbei. Frage wäre jetzt, die ich mal so stellen würde, da haben wir ja auch noch einen Vanis Taibi, der ja auch, glaube ich, tatsächlich innerhalb der kurzen Zeit, die er im letzten Spiel gemacht hat, eine relativ hohe Laufleistung gebracht hat. Also wenn man die mal so extrapoliert auf so ein gesamtes Spiel, dann also ich glaube, der ist in der Zeit, in der er da war, irgendwie mehr gelaufen als zwei andere Spieler von 96 in zwei Spielen oder so. Also habe ich das falsch gelesen? Gibt es da vielleicht Ideen, ob man da vielleicht auch mal Taibi von Anfang an spielen lassen könnte oder bleibt Aseko drin?
Lass den drin, ja. Und wenn du ihn belohnen willst, dann gibst du ihm einfach mehr Spielminuten. Taibi, das reicht doch aus. Also immer unter der Voraussetzung, dass es das Ergebnis hergibt. Aber auf den Positionen kannst du ja auch immer mal mit einer schnellen gelben Karte rechnen oder sowas. Und dann ist es doch schön zu wissen, dass du jemanden im Backup hast, der so einen Leistungsanstieg auch schon sein eigen nennen kann. Aber das jetzt, also ich habe heute gelesen, never change a winning team. Viele Veränderungen sollte es nicht geben, weil du gibst der Mannschaft damit weiter das Vertrauen, schaffst das, was diese Mannschaft zu Saisonbeginn noch nicht haben konnte, nämlich dass sie Spielroutine bekommen. Also würde ich einfach nicht machen.
Nee, würde ich auch nicht. Also, ja.
Und Aseko, ich verstehe auch gar nicht, wie der das geschafft hat. Also jetzt ernsthaft, was hat denn Leitl in dem im letzten Jahr nicht gesehen? Oder ich, also verstehe ich nicht. Aber bei Aseko ist ja auch spannend. Also ja, er hat das eine Tor gemacht, okay, gut. Er hat offensiv immer mal wieder echt gute Momente, wo er auch mal ein Dribbling gewinnt, einen guten Pass spielt und so weiter. Aber wo der ja unfassbar ist, ist dieses den Gegenspieler auf den Sack gehen, dieses Anstochern, dieses jedes Mal beim Pressing dem auf die Füße stehen. Ja, da sind auch Fouls dabei, klar, logisch, weil er dann müh zu spät kommt. Aber wenn er den eben nicht zu spät kommt, dann sind wir sofort in der Umschaltbewegung. Es wird immer ratzbums gefährlich. Der erobert Bälle ohne Ende mit seinen gar nicht mal so langen Gräten. Also ich muss sagen, den jetzt runterzunehmen, Würde ich auch nicht. Ich würde genau, was Chris sagt, ich würde ihm sogar sagen, pass auf, geh ran, power dich aus, hol dir von mir jetzt auch im Zweifel eine gelbe Karte. Im Zweifel haben wir da jemanden, der dann eben noch kommen kann. Aber gib einfach alles und hol raus, was geht. Und dieser Junge ist ja aus meiner Sicht bisher, also wir haben viele tolle neue Spieler und es ist alles herausragend, aber der ist für mich die absolut positive Überraschung. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass der in der zweiten Bundesliga sofort in der Startelf einer der besseren ist. Das ist, also Hut ab à la Bonheur, wenn der das halten kann, meine Güte, toll.
Der ist ja geliehen, ne? Der ist ja von Bayern 2, glaube ich, geliehen.
Ich glaube,
wir haben für den eine Kaufoption, oder?
Mhm.
Wie hoch ist denn die?
Also ich habe mal gelesen, die läge so bei 1 Million oder so. Es gibt oder 1,5 oder 1,5 oder irgendwie sowas in der Ecke. Das Problem ist aber...
Also wenn er das halten kann, also der Vorteil ist, ich glaube, der kam von Bayern 2 natürlich, ne? Bedeutet, dass so ähnlich wie mit Bright, der hat ja damals auch nicht wirklich viel gekostet, obwohl er bei uns ganz gut gezündet hat. Das wäre halt also ein Spieler, wo man sagen kann, also ich glaube, wir haben hier gerade ganz viele Spieler im Kader, die uns auch, also das sind ja Spieler teilweise mit Verträgen bis 29, wo ich sage, also da wurde halt auch langfristig gut verhandelt. Und das sind halt Spieler, ähnlich wie bei Tresoldi, wo wir vielleicht dann auch vielleicht nochmal den einen oder anderen Euro rausschlagen können. Was wir ja jetzt dann auch in den letzten 2 Wochen nochmal machen konnten.
Ja,
ich glaube, also Markus Mann, bester Mann.
Ja, also mit der Kaufoption möchte ich mich jetzt nicht festlegen, aber ich habe zumindest auch gelesen, dass dummerweise Bayern München eine Rückkaufoption hat, die etwas höher liegt. Das heißt, da müssen wir, wie du schon richtig sagtest, also ein bisschen auf Markus Mann vertrauen, und denn er hat ja bei Bright RB damals ja auch eigentlich, das hat ja auch, konnte man ja eigentlich auch kaum glauben, dass er es geschafft hat, dass wir den also quasi dann für lau irgendwie bekommen. Also, und ich meine, gut, der war jetzt nicht so nach oben geschossen wie Aseko. Der hatte hat das ein bisschen langsamer gemacht, aber er war ja auch schon eigentlich auf dem Niveau, wo wir gesagt haben, also eigentlich gut, aber es ist halt Bayern München. Ich meine, da ist halt immer noch die Frage, die sind natürlich in einem anderen Regal, ne?
Aber lass mal
die Frage,
in Position kommen. André, nur ein Satz. Also ja, Kauf und Rückkauf, das erinnert mich ja sofort an Wörl wieder. Das hatten wir da ja auch erlebt mit Bielefeld zieht, wir kaufen zurück. Aber Aseko, der ist für uns natürlich jetzt gerade ein absolutes Geschenk, aber wir befinden uns in der zweiten Liga. Und selbst wenn wir mit Aseko aufsteigen sollten, ist halt immer noch die Frage, ob für Bayern es sich lohnt, diesen Spieler dann zurückzuziehen bei der eigenen Kaderstruktur, die halt nochmal, also völlig andere Sphären darstellt, ne?
Die haben gerade Tom Bischoff geholt, ne, für die Position, und der ist Backup. Also ich glaube nicht, dass uns die beiden den großartig streitig machen, ehrlicherweise, wenn wir den kaufen.
Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen.
Entschuldigung, ja, André, ich habe dich aber unterbrochen. André wollte was sagen.
Ja, naja, ich wollte im Prinzip nur sagen, das wirklich Spannende finde ich, wir können ja über Imo Okon und Blank und wir können über Aseko und Taibi auch reden, aber das wirklich Spannende sind ja, wie fast jedes Spiel bei uns, die beiden offensiven Außen, denn der Herr Pichler, nicht Pichi, Olaf, ich will das echt nicht mehr hören. Du kannst zum Rochelt, kannst du Röchelchen sagen, ja, das würde passen, aber zum Pichler will ich kein Pichi mehr hören.
Das aber die, nennen sich, doch, die nennen sich doch das selber so. Das ist mir egal, so,
wie der sich nennt, nein.
Ja, aber mir nicht.
Nein. Nee, man darf hier nicht alles sagen. So.
Na gut.
Nee, gibt Grenzen. So, aber tatsächlich die beiden offensiven Außen, ne? Ich sag's euch ganz ehrlich, ich finde diesen Bundu unfassbar erfrischend. Der ist immer gefährlich und schiebt ihn dann an die Latte. Ja, aber ist toll. Ich finde persönlich, dass der Jokota, ich habe den ein bisschen schlecht gemacht, aber ich finde den Jokota, der macht einen absolut guten Eindruck, ist quirlig, ist wirbelig. Der hat ja dann sogar am Ende einzige Sturmspitze gespielt. Also Wahnsinn. Und auf der linken Seite ein Chakrun, der mir im ersten Spiel unfassbar als Aktivposten gefallen hat, der da in Dribblings gegangen ist. Ein Roche, ja, das ist nicht so meiner, ich gebe es zu, aber von mir aus. Also wen lassen wir spielen? Das sind 4 für eine Zweitligamannschaft, 4 echt gute Leute, total solide, und es können nur 2 spielen, doppelt besetzt. Ich bin gespannt.
Gut, ja, also André spielt also nicht mit dem Vierer-Mittelfeld, sondern nur im Zweier-Mittelfeld. Wir hätten ja auf der linken Seite ja dann noch Neubauer anzubieten, als linken, ja, Schienenspieler.
Jetzt willst du aber nicht diskutieren, ob hier einer Eze aufstellt. Können wir überspringen, Neubauer
spielen. Das können wir kurz halten. Komm, Matsuda und Neubauer. Raus,
weiter geht's. So, sorry. Ja. Oh,
okay, also, ja. Meiner Meinung nach die beiden besten Spieler gegen Magdeburg.
Ja, Da bin ich ganz bei dir. Vorne hat's ja der liebe André auch schon angerissen. Bundo wird wieder spielen, hoffentlich mit Zielwasser, das er dann bitte nochmal vorher trinken sollte. Aber ansonsten ein Spieler, den ich also so gern auf dem Feld sehe, das ist also Wahnsinn eigentlich. Ich vermute Rochi auf der linken Seite, dann links vorne und Pichi in der Mitte in der Startelf. Ich bin hier heute der Chef. Ich mache hier Vertretung vom Chef, also Chefvertretung. Vertretungschef. Und ich sage Pichi und ich sage auch Rochi.
So. Dadurch, dass du Pichi sagst, kann ich dir sagen, ist das deine letzte Sendung am Donnerstag.
Ja, der Chef ist ja nächste Woche auch wieder da. Ist ja, von daher kann ich ja heute nochmal richtig hier auf die Kacke hauen. So. Pichler, Kellmann, ich glaube, da wollen wir auch nicht diskutieren. Christian Tietz hat auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass das ja so funktioniert und dass ja Kellmann auch zufrieden ist und irgendwie sind alle zufrieden und deswegen gehen wir hier auch mal stark davon aus, dass die Startelf eigentlich genauso aussehen wird wie beim letzten Spiel. Und Luca hat aber noch Einwände.
Keine Einwände. Ich weiß, es sind ja nicht alle mehr auf X, aber ich habe mir diese Woche, als die Highlights rauskamen, habe ich mir das 1:0 nochmal angeschaut und habe das in den Post verwurstet. Und ich möchte es einfach nur nochmal, ich fand es so schön zu sehen, dass ich dem Ganzen hier auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit geben möchte. Der Ball wird im Mittelfeld erobert von Aseko. Der gibt weiter an Leopold. Und der Spieler, den Enzo Leopold anspielt, ist Benedikt Pichler, kurz vor der Mittellinie. Der danach anfängt.
Es standen, glaube ich, drei Spieler noch näher am Tor als er.
Ja.
Also, es war krass zu sehen, wo er sich den Ball holt.
Er treibt den Ball durchs Mittelfeld. Aseko, der den Ball erobert hatte, zieht im Vollsprint nach vorne in die Schnittstelle. In der ganzen Zeit läuft übrigens Hayate Matsuda von hinten rechts nach vorne links. Und weil Pichler den Ball in die Schnittstelle spielen kann und Aseko schießt und Matsuda durchläuft, fällt dieses 1:0. Ich liebe Benji Kellmann. Der hat auch schon zwei Tore gemacht. Ich finde den super. Ich kann mir auch vorstellen, warum Leute den in der Startelf sehen wollen. Aber es ist so, wie es aktuell ist. Wenn wir führen sollten, ist er der perfekte Konterstürmer. Also wirklich perfekt. So, wie wir aktuell spielen mit den beiden Stürmern, ich kann mir nichts Schöneres auf dieser Welt vorstellen.
Genau, wenn die gegnerische Abwehr schon platt gespielt ist, dann kannst du nochmal Kellmann bringen. Also das klappt ja auch mittlerweile ganz hervorragend.
Ja, der wird ja auch darüber hinwegsehen können, dass er die Prämie für die Startelf-Formation nicht kriegt, wenn er dafür den Scorer oder beziehungsweise die Torprämie abreißt.
Ne? Ja, könnte schon drei haben.
Wenn sein einziger Job ist, irgendwann für 15 Minuten reinzukommen, nochmal schnell zu netzen und das Spiel zu entscheiden. Also das ist ja Teilzeit. Also wer möchte das denn nicht?
Ja, das stimmt allerdings. Also viel Geld für wenig Leistung. Also zeitmäßig gesehen. Ne? Das ist schon, ja. Ja, jetzt kommt natürlich der spannendste Teil dieser ganzen Folge. Unsere Tipps. Haha. Jetzt wird's spannend. Also ich fange mal nicht an. Nee, ich möchte mal Luca anfangen lassen heute. Luca, was ist denn? Du bist ja auch vor Ort, ne? Du kannst es ja ein bisschen mit beeinflussen. Was ist denn so dein Tipp?
Also ob ich da was beeinflussen kann, außer dass ich mir nichts da im Stadion kaufe, das würde ich mal verneinen.
Da kommen wir
ich habe 3-1 getippt, respektive 1:3 für Hannover 96. Tore? Schießen Enzo Leopold. Ich sag's euch, der macht ein Freistoßtor. Wartet ab. Mustafa Bundu trifft endlich. Und Benji Kellmann macht den Deckel drauf.
Okay. André, was sagst du?
Ja, ich überlege noch, ob ich Lukas Tipps sexy finde oder rigoros ablehnen sollte, weil er natürlich dem Pichler kein Tor gewidmet hat.
Ich habe überlegt,
wenn er einen machen würde. Gegen Kiel und überhaupt. Und der hat sich auch echt eins verdient. Und irgendwann muss er auch als Stürmer mal einen machen, sonst gibt es da wieder auch Diskussionen. Also deswegen, ich glaube, ich wäre tatsächlich, je nach Spielverlauf, aber jetzt, wenn ich es heute unterschreiben dürfte, ich wäre mit einem 1:1 absolut zufrieden. Aber Hannover 96 wird, warum auch immer, sie sind anders als sonst, wird mich nochmal darüber hinaus überraschen. Und wir werden 2:1 gewinnen. Und ich sage jetzt einfach mal, Pichler macht's. Pichler macht das Entscheidende. Pichler macht Doppelpack. Ich habe es hier gesagt.
Sehr gut. Chris, hast du einen ähnlich interessanten Tipp?
Ja, nicht so interessant wie André, weil, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe eine höhere Erwartungshaltung und meine Erwartungshaltung schlägt die von Luca auch nochmal. Also ich lege noch einen drauf und sage, wir gewinnen 1-4. Wer das Kieler Tor macht, ist mir scheißegal. Die werden aber auf jeden Fall nicht in Führung gehen, sondern erst ein Tor machen, wenn das Spiel eigentlich schon entschieden ist, nämlich wenn wir 3-0 führen. Ich glaube auch, dass Bundo wie auch Pichler seine oder ihre bisherige Flaute beenden werden, was mich natürlich sehr freut. Ich gehe davon aus, dass wir nach einer Ecke ein Kopfballtor machen werden, aber diesmal wird Boris Tomiak einen Kopfball im Netz unterbringen und ich würde mich freuen und ich kann absolut damit leben, wenn der liebe Benjamin Kellmann wieder die Prämie einreißt und dann in den letzten 10 Minuten das 4-1 klarstellt und wir somit auch was für unser Tor halten.
Ganz kurz, bevor Olaf tippt, ey Chris, wenn das passiert, wenn wir 4-1 gewinnen, fahre ich persönlich nach Frankfurt und reiße da die DFB-Hütte ab, ja, damit auf jeden Fall kein Länderspiel stattfindet und wir direkt weiterspielen in der zweiten Liga. Dann müssen halt alle, die eine Karte gekauft haben, eine Woche eher nach Hannover gegen Hertha, ja, ist mir ganz egal, aber dann spielen wir so lange, bis wir verlieren und dann können die von mir aus Länderspielquatsch machen. Aber dann will ich keine Länderspielpause haben.
Je nachdem, wie schnell die deutschen Gerichte dann ihre Entscheidung treffen, kann es sein, dass wir uns dann auch außerhalb des Stadions mal ein bisschen genauer kennenlernen.
Ich möchte ganz kurz behaupten, also ich schaue liebend gerne Slowakei und Nordirland als Länderspiele, die werden fantastisch.
Ja, gut. Aber Christian Tietz hat ja heute auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass das ja auch mal ganz gut ist, mal ein bisschen zu regenerieren, weil ja der ein oder andere Spieler da auch schon so ein bisschen das gebrauchen kann. Also vielleicht.
Imo Okon nicht.
Nee, ein Imo Okon, der kann auch 5 Spiele in der Woche machen, das macht dem gar nichts aus.
Olaf, kein Spieler kann so kaputt sein, dass es die Aufstellung von Harvard Nielsen rechtfertigt.
Du meinst, die sorgen schon alle dafür, dass sie fit sind, damit der Howie nicht spielen muss. Ja, okay.
Gut, das ist wie mit Bundu damals, wo Rochelt eingewechselt werden sollte, wo er auf einmal wieder laufen konnte.
Genau, ne? Wo er nicht raus wollte, weil er gesehen hat,
Janik, oh Janik ist ja auf dem aufsteigenden Ast und das sieht ja besser aus, deswegen möchte ich auch gar nicht jetzt über ihn spotten. Aber man,
ich glaube,
wenn irgendeiner sieht, dass Howie das Trikot aussieht, da geben alle nochmal 20% mehr.
Ja, das kann ja vielleicht auch, macht Tietz das ja auch absichtlich, wer weiß.
Gut. Der lässt ihn ab der 2. Minute warm laufen, ich sag dir das jetzt schon.
Als Drohung, ne? Ja, gut, ich tippe ein 0-3, also ein 3-0-Sieg für 96. Ich bin da auch mal ganz optimistisch. Ich glaube, dass auch, ich reihe mich da ein, dass Tomiak eine Bude macht, allerdings rechne ich eher mit dem Elfmeter. Dann würde ich sagen, dass Pichi... Ich muss alleine jetzt das mal tippen, damit ich André nochmal ärgern kann. Also Pichi nochmal auch sein erstes Tor schießt, also sein erstes gegebenes Tor vor allen Dingen. Er hat ja eigentlich schon eins geschossen. Und dann würde ich auch sagen, dass es nach einer Ecke von Neubauer, der gar nicht mal so schlechte Ecken schießt, I'm looking at you and so, vielleicht auch mal wieder der Gita mal reinköpft. Warum auch nicht? Das kann er ja, glaube ich. Also ich hoffe es zumindest. Also, naja, dann haben wir alle getippt. Wir sind alle optimistisch, dass es ein Sieg wird in Kiel. Nicht mal André hat auf Unentschieden getippt. Wir haben noch einen Hinweis zu geben.
Warte. Du willst wahrscheinlich auf etwas eingehen, was wir ja zu Saisonbeginn auch schon in Hannover gesehen haben.
Richtig, da möchte ich
gerne, ja. Eine Sache möchte ich noch loswerden.
Sehr gerne.
Alles Gute, Taycan Kurt. Schwere Verletzung heute. Ganz, ganz schlimm, dass ein junger Spieler sich so schwer verletzt. Ich wünsche dir, dass du zu 120% wieder genesen bist. Oder ich glaube, das wünschen wir dir alle. Das kann passieren. Das ist sehr, sehr ärgerlich, weil es halt auch ohne Gegnereinwirkung oder ohne Zweikampf entstanden ist. Wir drücken dir die Daumen und wünschen dir nur das Beste.
Ja, definitiv. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht unterschlagen, denn gerade für so einen Spieler, der, ja, 17 ist er, glaube ich, das ist schon hart. Aber ich habe auch gehört heute in der PK, ich muss immer wieder diese PK ansprechen, aber da gibt es ja immer die aktuellsten Informationen am Donnerstag, dass auch die Kollegen da auch, ja, sich sehr um ihn gekümmert haben und auch um ihn kümmern und sich bei ihm melden und so. Also die Mannschaft ist sehr gut beieinander, hätte ich jetzt mal gesagt. Kann man falsch verstehen, aber die ist schon gut gewachsen. Und apropos wachsen, in Kiel sind ebenso wie bei uns tatsächlich auch die Preise des Caterers im Stadion angewachsen. Und zwar auch nicht zu knapp. Und deswegen ist es so, wir, Chris hat es eben schon gesagt, wir haben bei uns hier in Hannover ja so ein ähnliches Problem am Anfang der Saison auch schon jetzt diskutiert oder vor kurzem. Wir sind ja immer noch am Anfang der Saison. Und in Kiel ist es tatsächlich so, dass die Heimfanszene diese Saison diesen Caterer tatsächlich boykottiert aufgrund der massiven Preiserhöhungen. Also eine Bratwurst steht da, kostet irgendwie 5 Euro und 0,4 Liter Wasser, das Thema hatten wir ja auch schon, kostet da 4 Euro und ist es eben auch so, dass die hannoversche Fanszene oder vielmehr der Verbund Hannover eint auch dazu aufruft, das den Kieler Heimfans eben gleich zu tun. Und Luca hat ja eben auch schon zu erkennen gegeben, dass er da durchaus auch gewillt ist, das da eben mitzumachen und diesen Caterer nicht zu unterstützen. Und da möchten wir gerne nochmal drauf hinweisen. Und ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass das auch bezahlbar sein muss. Und da ist natürlich Solidarität durchaus angebracht.
Darf ich da noch eine Frage nachschieben, und zwar an unsere Zuhörenden. Ich bin ja nur noch auf Blue Sky erreichbar, aber da bitte gerne, falls jemand die Möglichkeit hat oder jemand schreibt Olaf an, dann leitet er es an mich weiter. Jemand, der so ein bisschen Wirtschaftsahnung hat. Ich wäre dankbar, wenn er mir eine ganz kleine Erklärung schicken könnte, warum diese Caterer offensichtlich in Kiel, in Hannover und sonst wo auf die absurde Idee kommen, dass sie die Preise so hoch machen, dass sie keine Würstchen mehr verkaufen. Ich habe ja nur ein Grundstudium in Wirtschaft absolviert und da war immer, dass man mit viel Umsatz auch unter Umständen viel Gewinn erzielen kann, wenn ein Würstchen 2,50 kostet und wir vier essen jeder ein Würstchen, ist das doch viel, viel angenehmer, als wenn aufgrund vom Boykott hier nur eine ein Würstchen ist und danach nie wieder. Also, wer mir das erklären kann, bitte immer gerne. Auch die hohen Wasserpreise würde ich mir gerne mal wirtschaftlich plausibel erklären lassen wollen. Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Ja gut, einen Kipppunkt gibt es immer irgendwo. Vielleicht ist er ja jetzt erreicht. Wir schauen mal, ob sich da was tut. Aber die Preise sind wirklich also schon jenseits von Gut und Böse, möchte ich behaupten. Gut, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören schon mal. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen hier fürs Mitmachen und wir wünschen allen viel Spaß beim Spiel oder mit dem Spiel, je nachdem, wo ihr es verfolgt. Und denkt immer daran, ne, wie Tobi sagen würde, 96 Allee, und ich füge noch ein Niemals allein dran. Wir hören uns. Bis denn. Tschüss.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.